Wir haben letzten Sonntag schon angefangen zu erklären, was die Taufe bedeutet. Und heute machen wir damit weiter. Heute wird das nicht so ausführlich. Es gibt nur einen kurzen Überblick. Und letztes Mal haben wir uns den Bibeltext angeschaut, wo das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist. Und wir haben da diese Analogie gezogen, als sie auszogen aus dem Land, als sie ihre Sachen packten und da rausgingen. Das war sozusagen der Beginn des neuen Lebens für sie. Ja, die haben ihre Sachen gepackt und sind dann mit allem, was sie da hatten, in so einer Nacht- und Nebelaktion rausgegangen. Aber einfach das Rausgehen hat nicht ausgereicht, weil kurze Zeit später hat der Pharao sich einmal ganz doll an den Kopf gehauen und gesagt, was haben wir hier eigentlich gemacht? Wieso haben wir das Volk ziehen lassen? Und der Pharao beschließt mit seinen ganzen mächtigen Leuten, baut schnell eine Armee zusammen und zieht mit allem, was er hat, den Israeliten hinterher. Und obwohl die Israeliten ein neues Leben sozusagen angefangen haben, war das alte Leben, Ägypten, immer noch eine Bedrohung für sie. Und das Volk Israel war dann zwischen dem Roten Meer eingesperrt. Vorne war das Rote Meer und hinten kam die Armee Pharaos, die wollte sie umbringen. Und sie haben zwar ein neues Leben angefangen, aber das alte Ägypten war immer noch eine gefährliche Bedrohung für sie. Und dann gehen sie durch das Wasser und sie kommen durch und als die Ägypter dann im Wasser sind, bleiben sie stecken und das Wasser fließt zurück und die ertrinken dort alle. Und danach war Ägypten keine Bedrohung mehr für sie. Ja. Und in der Bibel wird das die Errettung genannt. Das ist die Errettung vor diesem alten Leben, vor dieser alten Welt. Und diese alte Welt, dieses alte Leben war für die Israeliten nie wieder eine wirkliche Bedrohung. Ägypten war dann kein Problem mehr. Da kamen noch eine Menge andere Probleme, aber Ägypten kam denen nicht mehr hinterher. Und in 1. Petrus 3, Vers 20 und 21, da zieht Petrus eine weitere Analogie zu einem Text aus dem Alten Testament. Wir werden das jetzt nicht alles lesen, weil das schaffen wir sonst dauert das zu lange. Da sagt er, das, was Noah mit der Arche erlebt hat, das war genauso ein Bild, das steht bildlich für die Taufe. Was hat Noah denn mit der Arche erlebt? Ja. Wir lesen das doch mal. 1. Petrus 3, schlagen wir das mal auf. Vers 20 und 21. Das dauert hier zu lange. Ich hol mal die richtige Bibel. Gib mir deine. Das ist egal. Irgendwie. Das moderne Zeug funktioniert wieder nicht. Kein Problem. 1. Petrus 3, Vers 20 und 21. Da sagt Petrus. Da schreibt er, die vor Zeiten sich weigerten zu glauben, als Gottes Geduld einstmals zuwartete in den Tagen Noahs. Während die Arche gebaut wurde, in der wenige, nämlich 8 Seelen, hindurch gerettet wurden durch das Wasser, welches jetzt auch uns in einem bildlichen Sinn rettet in der Taufe, die nicht ein Abtun der Unreinheit des Fleisches ist, sondern das Zeugnis, oder man könnte das auch übersetzen, eine verpflichtende Erklärung, man stimmt damit überein, das Zeugnis, eine Demonstration eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. Er sagt hier, dass so wie das Wasser damals Noah gerettet hat, in einem bildlichen Sinn rettet uns die Taufe auch. Und wir haben diesen Unterschied letztes Mal schon genauer geguckt, ne? Was das Wort Rettung im Griechischen Soteria bedeutet. Das wird meistens mit Befreiung, frei werden, manchmal wird es mit Heilen übersetzt, manchmal wird es mit Schutz vor Gefahr. Es ist immer eine Errettung vor einer ganz konkreten Bedrohung. Und die konkreteste Bedrohung, die wir hier haben, ist natürlich Sünde, unser eigener Stolz, unsere ganze gefallene Natur, unser alter Mensch, der egoistisch und ichsüchtig ist und auf sich selbst schaut. Und dafür müssen wir gerettet werden. Und genauso wie das bei Noah war, ja, Gott ruft Noah. Noah kannte Gott nicht, bis Gott ihm erscheint und ihn irgendwie ruft. Und ab dem Moment, wo Gott Noah ruft, beginnt ja dieses neue Leben für Noah. Wenn wir das so mit neutestamentlicher, wenn wir da Analogien zur neutestamentlichen Theologie ziehen, dann könnten wir sagen, das war Noahs Bekehrung. Oder das war der Moment, ab dem Noah anfing, an Gott zu glauben. Und woher wissen wir, dass er wirklich geglaubt hat? Ja, weil er Gott gehorsam war. Das steht in Hebräer 11, Vers 7. Weil er Gott gehorsam war und die Arche baute, wurde ihm das als Glauben angerechnet, steht da. So, ab dem Moment, wo Gott zu Noah spricht, hey Noah, ich werde hier das Gericht senden über diese Welt und es wird hier regnen und alle werden umkommen und du baust jetzt ein Schiff, du baust jetzt den Kasten, damit du überlebst mit deiner Familie und Noah macht das, ein neues Leben beginnt. Wie lange hat das denn gedauert, bis die Arche fertig war? Was steht in der Bibel? Weiß das jemand? 120, genau. 120 Jahre lang hat das gedauert, bis der Kasten fertig war. Ja? Was glaubt ihr, was in dieser Zeit bei Noah alles erlebt hat? Ne? Da war kein Wasser, da war kein Hafen. Die Leute haben ihn ausgelacht. Ja? Aber er hat trotzdem, für ihn brach ein komplett neues Leben an, seitdem Gott gesprochen hat zu ihm. Und dieses neue Leben war jetzt, ich baue diesen Kasten. Völlig egal, was die Welt um mich herum sagt. Aber in 1. Mose 6 steht auch, und das war ja der Hauptgrund, warum Gott dieses Gericht sandte, dass die Menschen so dermaßen böse waren, dass das ganze Sinnen und Trachten des Herzens der Menschen nur noch durchweg böse war. Und das war für Noah sicherlich keine leichte Zeit, für seine Familie, von der nicht steht, dass Gott zu denen auch gesprochen hat, war das wahrscheinlich noch schwieriger. Die mussten sich vor ihren Freunden wahrscheinlich rechtfertigen und sagen, hey, was macht dein Papa, der spinnt ja völlig und was läuft das hier, ist der durchgedreht? Oder? Ja, die mussten sich wahrscheinlich diesen ganzen Spott anhören, aber es war wirklich ein anderes Leben für die. Aber diese anderen Leute um sie herum, naja, das war schon eine Gefahr oder das war schon nicht nett, zumindest nicht nett für Noah. Ja? Und im Petrusbrief wird Noah ja auch noch ein Prediger der Gerechtigkeit genannt. Also er hat durch sein neues Leben, dass er diesen Kasten gebaut hat, dieses Schiff gebaut hat, hat er ja gepredigt und gesagt, hey, das, was ich hier baue, das ist eure Erinnerung, dass dieses Leben nicht immer so weitergehen wird und dass irgendwann Gottes Gericht kommen wird über eure Herzensbosheit. Ja. Und das haben die Leute natürlich nicht geglaubt. Und dann kommt der Regen und die Flut. Und was macht die Flut? Sie vernichtet die alte Welt. So nennt Petrus das auch und Judas in den Briefen. Sie vernichtet die alte Welt und durch die Arche wird er gerettet und er kommt dann, als er aus der Arche geht, kommt er in eine komplett neue Welt, wo die Dinge dann für ihn auch komplett anders sind, was er dann auf eine gewisse Weise auch merkt. Ne? Auf einmal ist das Gewächs des Weinstocks ist das ein bisschen stärker als vorher und so. Da gibt es so kleine Episoden da. Ja? Genau, aber das die entscheidende Symbolik ist, nachdem Noah in das Wasser gegangen ist, nachdem Noah in die Arche gegangen ist und durch diese Flut ist, die Welt ist nachher nicht mehr so wie vorher für ihn. Ja. Und all diese Leute von früher, die ihn ausgelacht und verspottet haben, die gibt es alle nicht mehr. Diese alte Welt existiert für Noah nicht und er kann nur noch in dieser neuen Welt leben. Und in dem Sinne ist das ein sehr gutes Bild für die Taufe. Ja, es ist ein Übergang in eine neue Welt. Und wir haben bei der Taufe immer diese Zweideutigkeit oder diese Ambivalenz, sagt man dazu, diese Doppeldeutigkeit. Es ist immer ein positiver und ein negativer Aspekt dabei. Es ist immer Tod und Leben. Das Wasser bringt den, vernichtet diese alte Welt komplett. Gleichzeitig schafft es auch eine neue Welt. Es schafft für Noah und seine Familie eine neue Welt. Das Wasser bringt für den Pharao und für seine Armee den Tod. Gleichzeitig rettet es und bringt das Leben für die Israeliten. Das Wasser macht diese Welt, damals war Ägypten die Weltmacht Nummer 1. An zweiter Stelle kamen erst die Hethiter, aber die waren noch weiter hinten. Und in der Bibel steht explizit, dass Pharao seine ganzen Mächtigen mitnahm. Also die ganze Elite des Landes, die nahm er mit und die sind alle da ertrunken. Das heißt, das Wasser hat wirklich die komplette Weltmacht, die Stärke Ägyptens zerstört. Und genauso ist das auch heute, wenn wir in das Wasser, wenn wir in das Wasser gehen zur Taufe, die Macht des Teufels über euer Leben wird zerstört. Die ganze Macht des Teufels wird zerstört. Die bleibt nämlich zurück in der alten Welt, die unter dem Gericht Gottes steht. Und wir stehen auf zu einer neuen Welt, wo der Teufel keinen Einfluss mehr hat. Ja, das Wasser sorgt dafür, dass Ägypten nie wieder eine Bedrohung für das Volk ist und rettet die Israeliten. So, die Taufe ist diese Errettung, ja, vor der Macht der Finsternis, vor der Welt, dieser Übergang in ein neues Leben. Die Taufe ist auch ein, in der Bibel wird ja auch als ein Wechsel, ein Herrschaftswechsel beschrieben. Ein Wechsel in ein Übergang in ein neues Reich. Wenn ich zum Beispiel eine russische Staatsbürgerschaft hätte und noch jung genug wäre und wieder nach Russland fahren würde, stünde ich in der Gefahr, dass man mich dort zum Militär einziehen könnte. Ich habe aber eine deutsche Staatsbürgerschaft. Ich kann ruhigen Gewissens nach Russland fahren und muss nicht fürchten, dass ich dort einen Einberufungsbescheid zum Militär bekomme. Warum nicht? Weil ich die deutsche Staatsbürgerschaft habe, hat das russische Gesetz keine Macht über mich und kann mir nicht vorschreiben. Hätte ich aber die russische Staatsangehörigkeit, stünde ich sehr wohl unter dem russischen Gesetz und sie könnten mich einkassieren. Ja. Und Paulus schreibt im Kolosserbrief, so sind wir nun hinübergegangen von dem Reich der Finsternis in das Reich des Lichts. Und dieser Übergang geschieht durch die Taufe. Ja. Wir sterben für das eine Reich und wir stehen auf für das andere Reich. Jesus sagt einmal in Johannes 8, Vers 44, da sagt Jesus zu den Pharisäern, ihr habt den Teufel als Vater. Das ist aber nicht nett, Jesus. Jesus sagt aber auch, warum. Er sagt das nicht einfach so als Beschimpfung. Er sagt, ihr habt den Teufel als Vater, weil ihr genau das Gleiche wollt und weil ihr genau das Gleiche tut wie euer Vater. Ihr lügt, ihr wollt mich umbringen. Euer Vater hat genau die gleichen Herzensanliegen und Herzenswünsche wie ihr. Und die Pharisäer, die wollten Jesus umbringen. Und das ist gar keine Beschimpfung, was Jesus da sagt. Das ist einfach nur eine Feststellung. Ihr gehört in das Reich. Ihr seid in diesem Reich der Finsternis, deswegen ist es gar kein Wunder, dass ihr diese Sachen tut. In den Psalmen, da gibt es ein paar Psalmen, da sagt David, das ist ganz interessant, ärgere dich nicht über den Gottlosen oder zürne nicht über den Gottlosen. Denn wenn du das tust, bist du ein Narr. Ja, und manchmal ärgern wir uns über die Gottlosen, aber der Gottlose kann gar nicht anders. Ja. Was erwarten? Wir erwarten nicht von jemandem, der nicht den Heiligen Geist hat und nicht mit Jesus lebt, dass er auf einmal fromm und christlich lebt. Das erwarten wir nicht. Das ist dumm, sagt David. Ja, du brauchst schon Jesus, um christlich zu leben. Sonst schaffst du das nicht. Und du kannst nicht mit Jesus in dem alten Reich leben. Du musst schon diesen Übergang machen, ne? In das andere Reich. Du musst schon einen Herrschaftswechsel vollziehen. So dass du gibst deine Papiere ab, ne, in dem alten Land. Sowas wie doppelte Staatsbürgerschaft, das gibt es in der unsichtbaren Welt und bei Gott nicht. Das gibt es da nicht. Das denken sich Menschen aus. Aber bei Gott gibt es das nicht. Entweder du gehörst zu dem einen Reich und hast deine Papiere in dem einen Reich und dann ist auch der Teufel dein Herr und du unterstehst unter seinem Gesetz, oder du gibst die Papiere ab und dann kommst du in das andere Reich und dann ist Gott dein Vater. Und dann gelten andere Gesetze für dich. Aber so, beides geht nicht. Und manchmal versuchen wir ja beides zu machen. Ne? Und das bringt eine Menge Verwirrung. In Römer 6, Vers 16, da schreibt Paulus: Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen? Dessen Sklaven seid ihr und ihr müsst ihm gehorchen. Es sei der Sünde zum Tod oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. So, und nur damit ihr keine Illusionen habt. Ganz oft reden sich die Leute ein, wir sind komplett frei. Sorry, keiner von euch ist komplett frei. Ja? Niemand ist komplett frei. Ihr untersteht alle dem deutschen Gesetz oder irgendeinem anderen Gesetz, wenn ihr Staatsbürger in eines anderen Landes seid. Trotzdem, wenn ihr hier seid, müsst ihr euch an die deutschen Gesetze halten. Niemand ist völlig frei. Und wenn ihr trotzdem denkt, ich bin kein Christ oder so, ich bin völlig frei. Deine Begierden und deine Wünsche diktieren dir, was du zu tun hast. Deine Süchte sind deine Meister und deine Herren, denen du dienst. Du bist nicht frei. Kein Mensch ist völlig frei. Wir können uns aber wählen, welchen Herrn wir haben. Wir können einen Herrn wählen, der uns zwingt, oder wir können einen Herrn wählen, der uns die Wahl stellt, ihm freiwillig zu dienen. Das ist die Wahl, die wir haben. Ja? Und wir können uns entscheiden, so: Ich versklave mich und dann gehorche ich meinen Begierden, oder dann lasse ich mich durch meine Begierden, meine Wünsche, meine Gefühle manipulieren, Dinge zu tun, die ich vielleicht gar nicht will oder die ich dann vielleicht auch am Anfang will und nachher nicht mehr lassen kann. Ja? Oder ich liefere mich Gott aus. Und die vier Leute, die sich heute taufen lassen, die wählen Gott als ihren Herrn und die liefern sich Gott aus. Und das ist eine gute Wahl, weil Gott ist ein Herr, der niemanden zwingt. Ja? Und Paulus schreibt in Römer 8, Vers 2, so wie in beiden Reichen gelten auch unterschiedliche Gesetze. Paulus schreibt in Römer 8, Vers 2, das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. In dem Reich der Finsternis herrscht dieses, Paulus nennt das Gesetz der Sünde und des Todes. Und wenn es ein Gesetz ist und du in diesem Reich bist, kannst du sagen, was du willst, aber dieses Gesetz gilt für dich. Und es wird bewirken. Ja, und ich fordere dich sogar heraus, streng dich doch mal an, gut zu sein. Du wirst es nicht schaffen. Du wirst es nicht schaffen. Warum wirst du es nicht schaffen? Weil du unter diesem Gesetz der Sünde und des Todes stehst und weil du im falschen Reich lebst. Ja? Und in dem anderen Reich gilt das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus. Paulus erklärt das in Römer 7, Vers 14. Und diese beiden Reiche, das passt nicht. Paulus sagt Römer 7, Vers 14, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, das ist was Gutes, ich aber bin fleischlich, das ist das Gegenteil. Das ist wie zwei Magneten, die sich abstoßen. Ich bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Und dann sagt er in Römer 8, Vers 18, ich weiß, dass in mir, in meinem Fleisch, nichts Gutes ist. Deswegen gehört dieses Fleisch, unsere alte Natur. Und ganz ehrlich, damit wird jedes Baby geboren. Keiner von euch, als er ein halbes Jahr alt war, musste lernen, wie man lügt. Oder wie man dieses falsche Heulen macht. Ne? Dann sitzen die kleinen Kinder und heulen und dann gucken, dann irgendwann hören sie auf, kommt schon jemand? Nein, aber dann muss ich weiter heulen. So, ne? Ja. Wer bringt den kleinen Kindern sowas bei? Wer bringt kleinen Kindern bei, auszuflippen, auszurasten? Woher lernen die das? Woher lernen die zu lügen? Es braucht kein Mensch, muss das lernen. Das Gegenteil müssen wir lernen. Aber das müssen wir nicht lernen, weil es unsere Natur ist. Und klar, manche können sich mehr zusammenreißen, manche können sich weniger zusammenreißen. Wenn ihr denkt, ihr seid richtig gut und das sind nur Ausrutscher, wartet mal ab. Gott wird euch schon in ein paar schöne Stresssituationen bringen und dann guckt mal, was aus euch rauskommt. Dann, wie fromm sind wir dann? Genau, und dieser Übergang, Taufe ist eine Errettung vor der Welt, vor der Macht der Finsternis. Taufe ist ein Wechsel des Reiches. Ich gebe meine Papiere, ich gehe zur Botschaft des Reiches des Finsternis und sage: Hier Teufel, hier hast du meine Papiere, meine Staatsbürger. Ich bin kein Staatsbürger mehr in deinem Reich und du hast kein Recht über mich. Dankeschön, war nicht schön hier, ich hau ab. Ja? Und zum Glück gehen wir nicht in die Botschaft des Teufels, sondern zum Glück wird das vor dem Richterstuhl des allmächtigen Gottes vollzogen. Weil der Teufel würde uns nie gehen lassen, freiwillig. Ja. Aber wie geschieht dieser Wechsel? Ja. Wichtig ist, wir können uns nicht einfach verbessern oder so da rausschleichen. Der Teufel lässt uns da nicht raus. Ja. Und das wird nicht funktionieren. Die einzige Art und Weise, wie dieser Wechsel von dem einen Reich in das andere passiert, ist durch Tod und Auferstehung. Paulus sagt in Römer 6 wieder, denn wir wissen, dass wir mit Christus mitgekreuzigt, mitgestorben, mitbegraben sind. Und wir stehen auch mit ihm auf und wandeln und leben ein neues Leben. Unser alter Mensch stirbt und bleibt im Grab, und das wird durch das Wasser symbolisiert. Ja? Wir gehen runter und da kommt was Neues hoch. Als Jesus auferstanden ist, danach war er auch nicht mehr der Gleiche. Die Jünger haben ihn nicht sofort erkannt. Er war nicht wie vorher, es war anders für die Jünger. Er war immer noch da, er war immer noch Jesus, er war immer noch Mensch, er war immer noch Gott, aber es war trotzdem anders. Und das Gleiche wird auch für uns passieren. Nicht hier in der sichtbaren Welt, aber in der unsichtbaren Welt ist das, was bei der Taufe passiert. Ja, unser alter Mensch stirbt und bleibt im Grab. Unser geistlicher Mensch hat seine Auferstehung in der neuen Welt. Und wir sterben für diesen ganzen Grundsatz, für die Grundsätze dieser Welt. Paulus schreibt, wir erneuern unser Denken, Römer 12. Ja, weil wir haben, wie viele Jahre Gewohnheit haben wir? Das ändert sich, das Denken ändert sich nicht von heute auf morgen. Ja, aber was das Wichtigste ist, das ist völlig egal, ob man was fühlt oder was nicht fühlt. Manche spüren was, manche spüren nichts. Das Entscheidende, was heute passiert, ist, wir stehen vor dem Richterstuhl Gottes und wir geben unsere Papiere ab. Wir machen hier eine Verhandlung. Deswegen ist die Taufe auch immer was Öffentliches, weil es braucht immer Zeugen dafür. Und ihr seid die Zeugen heute. Ihr seid nicht die einzigen Zeugen. Die unsichtbare Welt, die gucken auch alle zu. Und wir machen das direkt vor Gott in dem Bewusstsein, dass Gott, der Richter, der Allerhöchste, hier ist und das bekräftigt. Amen. Vater im Himmel, danke, dass du der Herr über Leben und Tod bist. Danke, dass dir alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und danke, dass du der Einzige bist, der so mächtig ist, dass er uns aus diesem alten Reich und aus dem alten Leben herausholen kann. Danke, dass der Teufel keine Macht mehr hat. Danke, dass du ihn am Kreuz ein für alle Mal endgültig besiegt hast. Und diesen Sieg wollen wir heute feiern und dieser Sieg soll heute Wirklichkeit werden für die vier Täuflinge. Danke, dass du diese Möglichkeit geschaffen hast. Amen.
So, jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen unruhig. Patrick, kannst du die Kinder holen? Genau, gleich können die Kinder alle kommen. Genau, Helmut muss wahrscheinlich seine Schuhe ausziehen oder so, ne? Super, genau. Die Kinder kommen gleich. Also als erstes wird gleich Sveta getauft. Danach ist, glaube ich, Jonathan dran. Samuel dran. Dann Jonathan und dann Johann. Genau, damit ihr euch alle schon, ihr könnt euch alle da hinsetzen schon mal. Ganz langsam, nicht rennen, nicht die Kabel kaputt machen. Und lasst ein bisschen Weg, bisschen ein Meter Abstand. Ein Meter Abstand. Weil da müssen die Leute noch durchgehen. Genau. Hat jemand den Kleinen gesagt? Patrick ist da. Okay, weil das kommen gleich noch ein paar Kinder. Ist jetzt kein